ist er dann doch mit dem Fahrzeug gefahren. Das war vielleicht eine Stunde oder so. Dann steigt er aus und sagt, so Chef, ich nehme kein anderes Fahrzeug mehr, das behalte ich. Also was ich sagen will, der Wandel von 60 Minuten davor und danach um 100%. Man muss sehen, wir haben auch ganz viel falsch gemacht. Und das ist übrigens auch so ein Thema von vielen Kollegen, die warten und warten und planen noch ins letzte Detail. Wir scheinen in unserer Branche dazu zu neigen, alles ins letzte Zehntel oder noch weiter, noch tiefer auszuplanen. Da bin ich komplett anders. Ich bin von der Sache total überzeugt und deswegen haben wir einfach erstmal gemacht und auf dem Weg sehr viel gelernt. Da war es 1-2 Cent an der Hoftankstelle hoch oder runter. Und jetzt bekommen wir die eigentlichen Fixkosten, bekommen wir jetzt variabilisiert. Das heißt, ich habe einen Einfluss auf einen riesen Kostenbestandteil, den ich durch Selbsterzeugung, Speicherung, Handel, Leipzig und so weiter, eben, sagen wir mal, modellieren kann.
Willkommen bei Das Gleiche in Grün, dem Podcast zu nachhaltiger Logistik mit Timo Landner und Moritz Petersen. Heute zu Gast ist Rainer Schmidt von Schmidt Logistik. Ein echter Pionier beim Thema E-Mobilität im Lkw-Verkehr. 2019 angefangen mit einem umgerüsteten Fahrzeug als Teil eines Feldversuchs in Baden-Württemberg. Heute bereits die Hälfte der Flotte elektrifiziert mit allem drum und dran. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir Rainers Begeisterung für diese neue Technologie. Und zwar aus klassisch wirtschaftlichen Beweggründen. Er beschreibt, wie er beim Thema Strom viel mehr Einflussmöglichkeit auf den Preis hat als beim Diesel. Er erklärt, wie er Aufträge zurückgewinnt, die eigentlich schon lange an Konkurrenz aus Osteuropa verloren war. Und er berichtet, wie das Thema intern ankommt. Bei den Fahrenden, in der Disposition, aber auch in der Führung des Unternehmens, wo, so Rainer, ein ganz neuer Schwung in den Laden gekommen ist. Tolle Geschichte. Denn bei Schmidt ist richtig was in Bewegung gekommen. Sein Vater und den Unternehmensgründer zitiert Rainer mit den Worten, ich paraphrasiere etwas, mein Gott, war mein logistisches Berufsleben langweilig im Vergleich zu dem, was jetzt alles passiert. In diesem Sinne, rein ins Gespräch mit Rainer Schmidt.
Moin, Rainer.
Moin, Timo.
Rainer, kannst du dich zum Anfang einfach mal vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ja, Rainer Schmidt, Geschäftsführer Gesellschafter der Logistik Schmidt, 49 Jahre, ganz spannendes Jahr, werde 50, mal gespannt, ob das wehtut. Ja, Vater von 2 Kindern und gut gelaunter Logistiker.
Sehr schön. So, jetzt hast du dich vorgestellt, da kannst du auch nochmal dein Unternehmen vorstellen.
Ja, ganz kurz gesprochen, wir sind Kontraktlogistiker, haben 350 Mitarbeiter, 9 Standorte, ca. 100 Trucks. Davon ist ganz grob die Hälfte, etwas über die Hälfte, bereits elektrifiziert. Und ja, wir machen alles das, was unsere Kunden in der Logistik von uns wünschen. Das, was mein Vater einmal aufgebaut hat, sprich das traditionelle Speditionsgeschäft, macht bei uns kleiner 5% vom Umsatz aus. Insofern haben wir die Transformation im Sinne von der Wandel von Spedition hin zur Logistik schon vor vielen Jahren geschafft und sind jetzt an der Transformation hin zum dekarbonisierten Verkehr.
Sehr schön, darüber werden wir heute auch intensiv sprechen. Was jetzt zum Anfang erstmal die erste Frage sein soll, du hast das jetzt gerade auch schon angeteasert, das macht ihr nicht erst seit letztem Jahr, sondern schon seit ein paar Jahren. Kannst du uns ein bisschen mal abholen, seit wann ihr das tut und warum ihr das tut, was ihr tut?
Ja, kann ich sehr gerne. Zuerst in Kontakt mit dem Thema sind wir gekommen 2018/19. Warum? Zu diesem Zeitpunkt wurde bei uns in der Region bekannt, dass eine Oberleitungsstrecke gebaut wird. Und ich bin von einem der sehr großen Kunden und Automobilhersteller in unserer Region gefragt worden, ob wir da mitmachen wollen oder nicht. Und nach reiflicher Überlegung haben wir uns dagegen entschieden, dort mitzumachen. Warum? Nicht, dass ich damals schon gewusst hätte, dass das Projekt scheitern wird, weil mittlerweile 2026 ist es schon wieder abgebaut. Aber was war unsere Idee, das nicht zu begleiten? Ich konnte mir schwer vorstellen, ein Land, was es immer noch nicht schafft, und nun sind 7 Jahre vergangen, ausreichend Parkplätze zu bauen, die Bundesautobahnen in Schuss zu halten und geschweige denn jetzt Ladeinfrastruktur aufzubauen. Da hat mir die Fantasie gefehlt, wie wir die Autobahnen mit Oberleitungsstrecken ausbauen und wir haben uns dann dagegen entschieden.
Das war jetzt also gegen entschieden gegenüber die Oberleitung.
Genau.
Aber ihr habt euch für etwas entschieden.
Ja, ganz genau. Es war dann im Ja, es war dann im Prinzip so, dass es ja 3 Oberleitungsstrecken in Summe in Deutschland gab, muss man mittlerweile sagen. Und die in Baden-Württemberg war die einzigste, die auf einer Bundesstraße, nicht auf einer Autobahn war. Und das Landesverkehrsministerium hat es dann mit unter Einfluss oder in Abstimmung mit Daimler AG damals noch, heute Daimler Truck AG, es hinbekommen, dass man diese Strecke eben technologieoffen gestaltet. Da sollte zum Beispiel Nikola mit dem Brennstoffzellen-LKW fahren, dann eben die Drahthorn-Gruppe mit den Oberleitungs-LKWs und wir als Dienstleister für Daimler Truck mit einem BEV-Fahrzeug. Nikola hat es gar nie an Start geschafft, ist auch bekannt, was da passiert ist. Mhm. Und so kamen wir 2019 zu unserem allerersten Motorwagen. Das war noch sehr spannend, das war richtig Pionierphase, quasi ein Planwagen mit 2 Pferden davor. So kann man sich das vorstellen vom technologischen Stand. Aber ja, so begann die Reise 2019.
Und dann erklär uns doch mal ein bisschen, wie das, also wir können uns einen Planwagen vorstellen mit Pferden, aber wie jetzt so der erste Schritt von einem klassischen Dieselfahrzeug zu irgendwas Elektrischem ist, wie sah das denn ganz konkret aus? Und wie habt ihr euch da reingefühlt, das auch betreiben zu können? Weil, naja, ist halt anders, muss es laden und so weiter. Was sind da die Schritte gewesen?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, viele von unseren Kollegen auch schreiben ja auf ihre Plane innovative Logistik und solche Slogans. Insofern muss man sich dann den Themen auch stellen, wenn sie denn auf einmal auf dem Tablett vor dir liegen. Wir haben auch Biodiesel mitgemacht, wir haben verschiedenste Dinge auch ausprobiert und sind ja öfters mal auch mit als Branche, nicht nur als Schmidt, auf die Nase gefallen damit. Aber bei dem Thema BEV war ich schon relativ überzeugt, dass das funktionieren könnte, weil es ja schon PKWs gab, die den Beweis quasi technisch mal angetreten sind. Insofern war ich da sehr interessiert und habe mich entschieden, dort mitzumachen. Was war das? Das war quasi ein Prototyp, ein Erlkönig, kann man sagen, Vorserienfahrzeug. Das waren noch Busachsen, das waren ganz wilde Batterien und mit ganz viel Techniker und Entwicklern von unserem Kunden haben wir das Fahrzeug dann auf die Strecke geschickt. Natürlich mit allen Mühen und Nöten, die es da in der Anfangsphase gibt. Aber am Ende des Tages hat es funktioniert. Erstaunlich gut auch. Aber Moritz, was du gesagt hast, wie war das? Also wir haben natürlich mobile Lader gehabt mit 80 kW, die ganze Nacht geladen. Wir konnten keine 200 Kilometer fahren. Also wenn man das mal sich mit heute vergleicht, wir sind gerade für einen Kunden, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf, vom Saarland nach Timișoara, Rumänien gefahren elektrisch. Mhm. Und das funktioniert auch. Und damals waren wir froh, als wir 100 Kilometer irgendwie absolviert haben und dann war wieder an irgendeinem Stecker zum Laden für mehrere Stunden. Das hat sich fundamental in kürzester Zeit geändert.
Ich will nochmal einmal kurz nachbauen, wie das so auch von der Wahrnehmung her war. Nicht nur auch deine persönliche, sondern eben auch im Unternehmen. Weil wenn man so einen Test halt irgendwie, einen Testballon halt aufmacht, und das ist ein Erlenkönig. Von mir aus ist es auch ein MVP, ein POC, also ein Proof of Concept, was auch immer. Es ist eine ganz, ganz neue Technologie mit all diesen Schwierigkeiten, die du jetzt auch gerade beschrieben hast. Wie kann man denn dann, oder wie war das dann für euch, dann trotzdem noch diesen, ich sag jetzt mal, Optimismus behalten? Ja, das wird in Zukunft alles besser werden, die Batterien werden länger halten, Ausbau, Ladeinfrastruktur, all diese ganzen visionären Dinge zu dem Zeitpunkt schon denken, dass es dann auch wirklich Sinn macht. Wie war das so vom Prozess her?
Jetzt könnte ich ja angeben und sagen, habe ich alles schon gewusst. Ja. In der Tat war es einfach so, hey, das ist ein Riesenkunde von dir, der möchte das, dass man das gemeinsam ausprobiert. Das festigt natürlich auch die Kundenverbindung. Das war mein Antrieb Nummer 1. Antrieb Nummer 2 war die pure Neugier an was Neuem und natürlich die Nachhaltigkeit. Damals hieß es noch nicht Sustainability oder Resilienz, da war es noch Umweltschutz. Aber das war mir schon klar, dass es eine tolle Sache werden kann. Und da wollte ich einfach die Nase reinstecken, wirklich als, nennen wir es mal Leuchtturm. Mittlerweile sind wir ja bei uns zumindest, für meine Firma kann ich nur sprechen, voll in der Serie angekommen. Aber das war eigentlich schon so eine Mischung, Neugier, Umweltschutz, Kundenbindung, lass uns da mal einfach reinfühlen. Und ganz witzig war die ersten Reaktionen im Unternehmen, die haben mich alle für voll verrückt erklärt. Mhm. Wo kommt der Chef, was hat er denn jetzt wieder getrunken oder was hat er sich da überlegt? Vor allem auf der Fahrerseite habe ich sehr viel Gegenwind bekommen. Viele Kollegen, am Anfang mit Fahrzeug 1, 2 war das noch Neugier und was macht er da und kann das funktionieren? Mhm. als es dann immer mehr geworden sind, habe ich sehr viel Gegenwind auch von Wettbewerbern gehabt. Das ist alles falsch, was du machst, das kann nie gehen. Die Fahrer wollten das Fahrzeug überhaupt nicht fahren. Ich fahre mein Leben lang Diesel, ich komme doch da nie und nie hin. So die ganzen Mythen, ihr kennt das alles, Reichweitenangst, Ladeinfrastruktur und, die ja teilweise heute noch vorherrschen. Mhm. Und naja, was soll ich sagen, wir haben den Beweis angetreten, dass es funktioniert.
Mhm. Und kurz zu den Fahrern nochmal, also das mit Reichweite und wie auch immer, das, ja, die Argumente, die gibt es ja heute auch noch, nicht nur auf Fahrerseite, ich will jetzt nicht den Fahrer hier anklagen, aber das Fahrgefühl, war das damals auch schon für denjenigen, der gefahren ist, schon wesentlich besser als mit dem Diesel zu fahren?
Naja, ich sag ja, es war ein Prototyp. Ich kann mich noch genau an die erste Ladung erinnern. Wir sollten ein Automobilwerk, sagen wir mal 20 Kilometer von uns entfernt, bedienen, haben die Paletten aufgeladen, die Plane zugezogen und der Fahrer ist losgefahren. Als er am Werk ankam, hat er die Plane aufgemacht, hat die Ware nicht mehr gefunden. Warum? Weil alle Paletten umgeflogen waren und die Ware sich auf dem Boden verteilt hat. Was ich sagen will, die Beschleunigung war so immens. Ich glaube, also die Zahlen ist nicht für, bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich meine, es war pro Seite 11.000 Newtonmeter. Da mussten wir erstmal die Laptops anschließen und die Beschleunigungswerte und die ganze Kraft vom Fahrzeug runterregulieren. Das waren auch so die allerersten Schritte. Mhm. Auch der Reifenverschleiß und. Das war schon ganz viel Lernen. Aber das Fahrgefühl ist immens, ist auch heute noch Wahnsinn. Mittlerweile bewerben sich ja Fahrer bei uns wegen dem Thema. Viel ruhigeres Fahren, ihr kennt das, das nicht mehr Schalten, die mehr Kraft, die Vibrationen. Also das ist für den Fahrer eine Riesenverbesserung im Vergleich zum Diesel-LKW.
Das heißt, wenn du sagst, es gab Gegenwind von innen und von außen, dann auch, weil die Technologie noch nicht so weit war, oder? Und gar nicht, weil das jetzt in deiner Gegend einfach vielleicht mehr Vorurteile gegen Elektro gibt als woanders, sondern wäre das, also würdest du erwarten, das wäre anders, würdest du jetzt mit Elektro-LKW starten? Würdest du da einen ähnlichen Gegenwind geben? Oder weniger, weil die Technologie einfach deutlich weiter ist?
Vielleicht beides. Also ich glaube, dass der Weg jetzt schon ganz gut bereitet ist, weil gerade durch die ganzen Medien, soziale Medien, durch die Fachpresse, aber auch durch die Tagespresse sind doch E-Fahrzeuge schon deutlich verbreiteter, auch wenn sie in den Zulassungszahlen immer noch keine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass der Weg jetzt schon bereitet ist und der quasi Teppich ausgerollt ist. Es war bei uns, als wir angefangen haben, ja eine viel wildere Zeit. Und die haben sich an den Kopf gelangt und gedacht, was macht der denn da jetzt? Das geht doch nicht. Weil die Fahrzeuge natürlich viel teurer sind, keine Reichweiten. Aber man muss einfach, das ist ja unsere Aufgabe als Gesellschafter, nicht im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen zu arbeiten und über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Und als ich dann die ersten Fahrergebnisse gesehen habe und auch wie die Fahrer reagieren, das war teilweise so, dass wir mit Gewalt, ist natürlich falsch, aber ich habe auch einen Betriebsrat zum Beispiel und ein Betriebsratmitglied sollte dann die ersten Touren fahren und der war völlig dagegen, niemals sitzt er da rein, das war dann echt schon eine härtere Unterhaltung. Am Ende des Tages ist er dann doch mit dem Fahrzeug gefahren, das war vielleicht eine Stunde oder so, dann steigt er aus und sagt, so Chef, ich nehme kein anderes Fahrzeug mehr, das behalte ich. Also, was ich sagen will, der Wandel von 60 Minuten davor und danach um 100%. Oder ich habe auch eine ganz coole Anekdote von der Fahrerschaft, dass es mal hier einfach greifbar wird. Wir haben einen Fahrer gehabt, der war auch voll dagegen. Und wir haben zwei Master Driver mittlerweile im Unternehmen, die alle Fahrer ein-, ausstellen, schulen. Und wir machen auch die ganzen internen oder die ganzen Ausbildungen, Weiterbildungen intern. Und der Fahrertrainer macht eben auch die Schulung auf die neue Technologie. Hat einen Fahrer dabei gehabt für eine Tour, die ging so 3-4 Stunden und das sollte mitfahren. Und der hat sich auch dagegen gewehrt. Deswegen ist der Master Driver erstmal gefahren und der eigentliche Fahrer saß auf dem Beifahrersitz, ist nach 11 Minuten eingeschlafen. Weil es natürlich so gleichmäßig und ruhig ist, hat dann die ganze Tour geschlafen. Es war ihm dann bei dem Endladepunkt mega peinlich, ist dann auch selbst zurückgefahren, hat dann dort seine technische Einschulung bekommen, ist dann sofort ausgestiegen bei uns auf dem Betriebshof zum Speditionsleiter. Der hätte nämlich Urlaub gehabt nach der Tour und hat gesagt, ich will meinen Urlaub verschieben, auf das Fahrzeug darf kein anderer, das will nur ich fahren. Das ist so alles, was so passiert ist auf dieser Reise der letzten Jahre.
Nun ist ja aber zwischen das erste Testfahrzeug, so ein bisschen durch vielleicht Kundenpush und Neugier und so, und die Hälfte deiner Flotte ist batterieelektrisch, da ist ja viel dazwischen. Und jetzt hast du uns so ein bisschen mal reingucken lassen in so einzelne Wahrnehmungsverschiebungen von Fahrenden, auch sehr spannend, weil bisher hört man dann doch immer eher die Erfolgsgeschichte, wo jemand sagt, geil, ist ja, also gerade, weiß nicht, Kasseler Berge oder so, hier sind wirklich Steigerungen, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Aber nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit in die Schritte dazwischen. Mhm. Also von dem ersten zu dem, wo ihr heute seid. Wie ist das so vonstatten gegangen? Und auch, warum hast du denn weitergemacht? Man hätte ja auch nach den, es gibt ja viele, die dann ein, zwei Mal probieren, sagen, ach, ja, geht und vielleicht auch gar nicht so doof, aber wir warten jetzt einfach mal 2 Jahre, bis die Geräte ausgereift sind.
Ja, das ist auch so eine Schutzbehauptung, die ich ganz oft höre. Ich warte noch und ich warte noch, bis die Ladeinfrastruktur oder ich warte, bis die Reichweite länger ist. Am Ende des Tages, glaube ich, der wartet, verliert. Warum? Weil der Zug schon halb aus dem Bahnhof rausgefahren ist und es schon teilweise Ausschreibungen gibt. Also ganz viele, die Hybrid ausschreiben, Diesel und Elektro. Es gibt aber auch schon Kunden, die verstehen oder das Streckenprofil haben, dass die E-Mobilität jetzt schon deutlich günstiger sein wird. Die schreiben nur noch elektrisch aus und dann habe ich einfach den Kunden nicht mehr. Wie waren die Schritte dazwischen? Stellt euch eine schöne Rose vor, also eine Baccarat-Rose, riesengroß. Und bis man bei der schönen Blüte ist und den Geruch hat und diese Schönheit der Pflanze sich anschauen kann, gibt es auf dem Weg dahin ganz sehr viele Dornen. Und genau das ist E-Mobilität. Man muss sehen, wir haben auch ganz viel falsch gemacht. Und das ist übrigens auch so ein Thema von vielen Kollegen, die warten und warten und planen noch ins letzte Detail. Wir scheinen in unserer Branche dazu zu neigen, alles ins letzte Zehntel oder noch weiter, noch tiefer auszuplanen. Da bin ich komplett anders. Ich bin von der Sache total überzeugt und deswegen haben wir einfach erstmal gemacht und auf dem Weg sehr viel gelernt. Heißt, die erste Ladeinfrastruktur war falsch. Das waren in unserem Fall Siemens, mit denen kam man nicht so klar. Dann haben wir das wieder abgebaut. Das haben wir auch Alpetronic, wie so viele. Wie machen wir es, mit welchen Strömen, was muss der Elektriker lernen, auch dort Bauchlandung erfahren, dass wir einfach unseren Standard-Elektriker genommen haben, der uns schon ewig betreut in unserer Lagerhallen zum Beispiel, verwaltet, geht überhaupt nicht, du brauchst dort ganz andere Denkweisen, anders ausgebildete Handwerker, ein ganz anderes Setup brauchst du auch da, du brauchst jemanden in der Firma, der die ganzen Planungen übernimmt. Also du musst überhaupt die Kraft haben, eigentlich sollte man da eine Vollzeitkraft eher einen Akademiker draufsetzen, der sich darum kümmert. Wenn dann das ganze Thema Förderungen, es gibt ja gerade, wir sitzen in Baden-Württemberg, ein tolles Förderprogramm, sowohl für Fahrzeuge als auch für Ladeinfrastruktur. Dann gab es die KSNI-Programme. Das ist so vielfältig, das Thema. Das machst du nicht mal eben nebenher. Und deswegen musst du sofort damit anfangen, sofort. Heißt, Netzanschluss beantragen, weil es gibt ja wenig Netzanschlüsse. Das heißt, wenn der Nachbar beantragt, hast du keinen Strom mehr. Da gibt es verschiedene Dinge, die auch, ehrlich gesagt, nicht so besonders wettbewerbsfair sind. Aber die halt so sind, wie sie sind. Insofern muss man sich auf die Gegebenheit einstellen. Das ist so kapitalintensiv, das ist so komplex. Ich habe selbst Mathe-Leistungskurs gehabt und Gleichungen mit vielen Unbekannten waren nicht meine Freunde. Aber das, was wir hier auf dem Tisch haben, das ist echt nochmal eine andere Nummer. Und man muss sich schnell damit befassen, loslegen und die ersten Schritte machen.
Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten, ja, ich sag jetzt mal 6 Jahre, was sind denn von den Entwicklungen her, die du observiert hast, die Entwicklungen, die dich vielleicht auf der einen Seite enttäuscht haben, weil sie nicht so gekommen sind, wie du auch selber gedacht hast, aus welchem Grund auch immer, und was auf der anderen Seite hat dich denn überrascht über die letzten 6 Jahre?
Also was hat mich überrascht, wenn man die Fahrzeugentwicklung der E-Fahrzeuge in meinem Fuhrpark sich mal anschaut, dann ist es eine Parabel. Das hat mich überrascht. Und mittlerweile ist es für uns ein USP und wir kriegen nur noch Anfragen, gerade auch jetzt durch die Verschärfung des Ölpreises. Wir reden nur noch über E. Also Dieselfahrzeuge sind bei uns Stiefmütterchen. Ja, wir haben auch noch 50 Stück. Aber ehrlich gesagt, hat mich das schon sehr überrascht, wie schnell dieser Switch bei uns jetzt ging. Das muss man dazu aber auch sagen, wir machen ganz viel, wie eingangs erwähnt, Kontraktlogistik. Das heißt, wir haben mal diese tollen Grundvoraussetzungen, dass wir super viele Verkehre haben rund um unseren Kirchturm. Von unseren neuen Standorten aus pendeln wir eben in die Werke, haben kurze Entfernungen, die aber sehr häufig gefahren werden, auch über mehrere Schichten hinweg, die Fahrzeuge immer wieder in die Depots kommen. Damit haben wir mal die Idealvoraussetzung, überhaupt zu elektrifizieren. Mhm. Und aus dieser Stärke und aus diesem Know-how, was wir uns über die letzten Jahre ansammeln konnten oder erfahren konnten, sind wir dann jetzt quasi in die Strecke gegangen. Und jetzt fahren wir Richtung Kassel, Richtung Gelsenkirchen, nach Leipzig, nach Timisoara, Rumänien, nach Österreich, nach Ungarn. Wir basteln gerade an der Schweiz. Und das ist eigentlich auch ein Fun Fact oder auch eine Wahrheit von der E-Mobilität, zumindest im derzeitigen Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Wir gewinnen jetzt Transportaufträge zurück, die wir eigentlich schon längst an osteuropäische Kollegen verloren haben. Das ist eigentlich ganz interessant. Also ich muss jetzt auf die Plane wieder internationale Speditionen schreiben. Meine Speditionsleitungen und Disponenten kennen noch Nordrhein-Westfalen. Aber dann wird es schon schwer, ne? Also die norddeutschen Bundesländer kennen wir schon gar nicht mehr. Und auf einmal fahren wir wieder international und müssen uns Mautboxen und was weiß ich, was wir da alles gerade organisieren müssen. Das ist für uns auch ganz spannend und gibt übrigens einen tollen Spirit in die Mannschaft rein.
Ja, das glaube ich. Ich will einmal nur kurz auf die Disponenten kurz lenken, weil das interessiert mich jetzt auch, haben wir, glaube ich, auch noch nie irgendwie besprochen im Podcast. Wir haben immer über Fahrer gesprochen, weil klar, die müssen auch die E-Autos oder die E-LKWs natürlich fahren. Aber die Disponenten abzuholen, Tourenplanung zu machen, wie holt man die Leute, wie ist das Feedback auch daraus, weil die Disposition dessen ist etwas anderes als klassischerweise mit dem Diesel. Wie holt man die Leute ab?
Ja, das ist eine spannende Frage. Es war ein bisschen bei uns einfacher wie bei anderen Kollegen, weil wir ja nicht so in den freien Verkehr fahren, also wieder zurück zu unserem Depot verkehren. Somit waren die quasi das schon gewohnt. Und wir haben ja jetzt mittlerweile, ich glaube, 23 Ladepunkte bei uns, verteilt auf verschiedene Standorte. Insofern haben die schon ein paar feste Anlaufpunkte gehabt. Und wir tanken auch tatsächlich bei anderen Kollegen. Das entsteht ja gerade immer mehr. Ich sage nur Trackernize, TST, Dettendorfer und so weiter und so weiter. Das ist super spannend. Und die Disponenten haben festgestellt, dass wir dadurch Aufträge gewinnen und dass die Fahrer das gut finden und dass wir einfach uns unterscheiden zu dem, darf ich nicht so böse sein, eigentlich ein Jammer-Spediteurskollegen, die immer nur alles schlimm und schrecklich finden und bei uns einfach ein toller Aufbruchstimmung ist. Insofern haben die sich überhaupt nicht quergestellt. Und ja, klar, wir haben auch die abgesattelte Zugmaschine beim Rewe Supermarkt, die da nicht stehen sollte, und das passiert uns genauso. Also wir haben da schon viel Erfahrung, machen bei festen Routen auch so Roadbooks vorher. Wir sagen den Fahrern genau, wo ihr wann, wie zu laden habt und so weiter. Aber ja, trotzdem passieren da Fehler und Dinge, die wir gerne anders hätten. Insofern hatten wir die Disponenten eigentlich auf unserer Seite.
Das heißt ja, wenn ich jetzt so zurückschaue auf das, was du bisher gesagt hast, der Antrieb kam von außen und vor allen Dingen verstehst du das jetzt als wichtigen Wettbewerbsfaktor, oder? Wenn ihr Ausschreibungen gewinnt, die ihr vorher nicht mehr gewinnen konntet, wenn du mit einer sehr, sehr hohen Fahrleistung pro Fahrzeug ja auch die TCO dann deutlich freundlicher aussehen, als wenn du nur im Einschichtbetrieb fährst oder so.
Ja, ja.
Das heißt, also wenn man das jetzt mal eindampft, könnte man, und ich will es nicht unterstellen, aber Nachhaltigkeit völlig egal, aber das ist fürs Geschäft einfach total sinnvoll. Das ist doch eigentlich der Pitch, oder?
Kann ich nur ja sagen. Genau so ist es. Und dann kommt der Dampf drauf. Bisher, oder was heißt bisher, vielleicht die letzten 2 Jahre mal ausgeklammert. Davor war alles Nachhaltigkeit. Den Firmen, unseren Kunden ging es in der Regel gut. Sie hatten Budgets für Sustainability. Man konnte ein bisschen im Marketingtopf was herbekommen. Und so hat es quasi so die ersten Strecken, Pilotprojekte, mal so ein, wir nennen es Rohrputzer, mal so eine Relation durchfahren, elektrisch geht das überhaupt, um auch für den Kunden zu wissen, kann es denn elektrisch überhaupt ausgeschrieben werden oder ist das Quatsch? Mhm. Und das war schon interessant zu sehen. Vor allem ist es ja eigentlich so, dass wir Dienstleister eigentlich auf unseren Kunden zugehen müssen und sagen, hey, wir haben was Neues, wir machen das und das ist super. Und genau das Gegenteil ist auch heute noch der Fall, dass viele Kunden, ESG-getrieben und so weiter, das gerne haben würden und die eigentlichen Dienstleister sagen, das ist schwierig, das geht nicht, das ist zu teuer. Also eigentlich verkehrte Welt. Und das ist wiederum eine Möglichkeit für mich, neue Kunden zu gewinnen, weil wir sagen, ich kalkuliere dir gar keine Fracht. Ich kann es wie so eine Art Beraterauftrag. Ich schicke dir das Fahrzeug, ich schicke dir meinen Masterdriver und wir machen es einfach. Dafür musst du aber für einen begrenzten Zeitraum Preis X bezahlen und dann drehen wir den Beweis an. Mhm. Und danach könnt ihr überlegen, ob das für euch gut ist und eine Ausschreibung machen.
In dem Zusammenhang möchte ich einmal eine Frage stellen in Richtung Geopolitik, weil du das auch gerade schon angesprochen hattest. Wir haben jetzt zur Aufnahme, wir sind ungefähr Mitte, Ende April. Und wir wissen alle, wir haben eine Kriegssituation im Iran, was natürlich auch zu Auswirkungen in der Logistik halt führt. Stichwort fossile Brennstoffe oder Öl, Gas und so weiter und so fort. Was mich an der Stelle halt interessiert, du hattest es gerade schon angeteasert, die Auswirkung dessen auf eben euer Geschäft. Also auf der einen Seite haben wir natürlich steigende Dieselpreise, aber ihr habt ein Gegenangebot natürlich. Ich gehe davon aus, dass euch die Bude quasi eingerannt wird, bezogen auf die jetzige Situation. Das ist die eine Frage, die ich habe. Wie sieht es jetzt aktuell aus? Und klar, wir können nicht in die Zukunft halt vorausorakeln, insbesondere jetzt in der geopolitischen Lage. Ich habe immer den Eindruck, da kann jede Woche irgendwas passieren. Aber nichtsdestotrotz, wie siehst du diese Entwicklung jetzt auch auf die nächsten Tage, nächsten Wochen gesehen? Weil die letzten Tanker sind angekommen jetzt in den europäischen Häfen, wenn es um Öl geht. Wie siehst du diese Entwicklung halt weiter, auch bezogen dann auf dein Geschäft?
Ja, also mal generell für die Branche und auch für unser Land, finde ich das für ganz Europa wahrscheinlich eine ziemliche Vollkatastrophe, was da passiert. Und natürlich, auch wenn wir viele E-Trucks haben, trifft uns das genauso. Das ist ja an der Stelle mal gesagt. Am Ende des Tages bestärkt es uns aber, dass wir durch die Ausrichtung von uns in die E-Mobilität den richtigen Weg gehen. Auch wenn wir vom Strommix gesehen ist und die Energieerzeugung in unserem Land, sagen wir mal, auch noch verbesserungsfähig. Aber, also ich will jetzt nicht Thema Atomkraft und so weiter aufmachen und Gaskraftwerke, aber da sind wir auch noch nicht so richtig fertig. Aber wenn Sie sehen, in meiner Kostenstruktur ist der Dieselpreis unter normalen Dieselkosten jetzt noch ein paar Prozentpunkte höher, 30-35%. Das waren bisher immer in der Ära meines Vaters. Übrigens, cooles Statement von meinem Vater, sagt, ach Gott, war mein Berufsleben langweilig, wenn ich das sehe, was ihr jetzt macht. Klammer zu. Aber da war es 1-2 Cent an der Hoftankstelle hoch oder runter. Und jetzt bekommen wir die eigentlichen Fixkosten, bekommen wir jetzt variabilisiert. Das heißt, ich habe einen Einfluss auf einen riesen Kostenbestandteil, den ich durch Selbsterzeugung, Speicherung, Handel, Leipzig und so weiter, eben, sagen wir mal, modellieren kann. Und ich denke schon, dass wir die Stromkosten in den nächsten 1-2 Jahren deutlich optimiert bekommen. Da lernen wir gerade sehr viel. Wir haben übrigens auch ausprobiert, ob das mit den Lastspitzen stimmt und der Strompreis teurer wird mit 15 Minuten. Das haben wir also hinbekommen. Wir haben in 15 Minuten Strompreis an einem Zähler fürs ganze Jahr versaut und den von 26 Cent auf 47 Cent mal eben gehoben. Geht. Auch das sind Lessons learned und eine der Dornen der Rose, die ich eben erwähnt habe. Aber am Ende des Tages ist das so eine geile Möglichkeit, unsere Kostenstruktur clever in die eigene Hand zu bekommen. Und das wird unsere Marge stark verbessern. Und wir können einfach tolle Aufträge für unseren Kunden fahren. Und zwar ist es tatsächlich eine Win-Win-Situation, weil wir werden in Kürze, teilweise sind wir schon, günstiger sein wie die Dieselkollegen. Jetzt sowieso bei dem aktuellen Ölpreis. Und aber bei besseren Margen auch für den Transporteur. Weil was unsere Branche dort macht, ist ja völlig krank. Übrigens hätte ich es an der Stelle auch mal gesagt, 40.000 Speditionen in Deutschland, 2/3 davon ungefähr 30 Mitarbeiter. Da wird es mit Transformation, mit den Themen, über die wir hier reden, ganz, ganz schwer. Ich sage noch Kapitaldienstfähigkeit, Investitionen, Komplexität. Und dadurch werden die Firmen größer werden. Das sehen wir ja schon seit Jahren, den Trend. Der beschleunigt sich jetzt. Das führt wiederum dazu, dass sich unser Wettbewerb professionalisieren wird.
Jetzt haben wir über die Fahrzeuge gesprochen und jetzt sind wir natürlich auch schon in Richtung der Energieerzeugung abgebogen. Nehmen uns da doch mal mit. Und über Ladesäulen hast du auch schon gesprochen, aber da fehlt ja noch ein Teil. So, wo kommt der Strom her? Wie macht ihr das? Oder was habt ihr ausprobiert? Was habt ihr da gelernt?
Also klassische Antwort aus der Steckdose.
Okay, grobe Frage.
Ja, naja, also wie haben wir angefangen? Einfach wie wahrscheinlich alle, erstmal Säulen aufbauen und dann mal gucken, was passiert. Und kämpfen natürlich überall mit den gleichen Themen, Netzanschluss zu niedrig. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir Logistiker, Kontraktlogistiker, denken in Lagerhallen, Rastergrößen, heißt so eine 5000 Quadratmeter Halle, damit man sie ein bisschen griffig bekommt, hat für Stapler und Software und Scanner und Beleuchtung und so weiter ungefähr einen Stromanschluss von 50 bis 80 kW, irgendwo was dazwischen. Damit können Sie die Lagerhalle betreiben. Stellen Sie eine Säule hin, wir wissen, wir brauchen 400 kW, bumm, hat sich dieser Standort verfünffacht. Das heißt, was da auf die Stromwirtschaft zukommt und auf unser Energielieferanten ist immens, das verstehen die noch gar nicht. Übrigens macht deswegen die Netze BW, das ist die Infrastrukturtochter der ENBW, eben quasi aus unserem Bundesland. Wir machen ein Netzlabor, das ist auch super spannend, um damit auch der Strom- und Infrastrukturversorger einfach dazulernen kann. Was ändert sich denn jetzt? Ja, aber am Ende des Tages ist es eben so, dass der Strom quasi zur Verfügung steht. In der Regel aber hängen wir an der Niederspannung. Niederspannung können Sie eine Säule aufbauen mit vielleicht 200 kW. Das war für den Anfang gut. Wir setzen die Fahrzeuge im Schichtbetrieb ein. Mit 200 kW können Sie zwischen Früh- und Spätschicht, je nach Laufleistung natürlich, reicht Ihnen aber die Zeit nicht. Das heißt, eigentlich brauchen wir mal mindestens 300, besser 400 kW, damit wir im Schichtwechsel, den versetzen wir etwas, damit wir das Fahrzeug wieder auf über 80% bekommen und er eben dann seine zweite Schicht ohne Zwischenladen durchfahren kann. So, das bedeutet aber, Sie müssen an die Mittelspannung von der Niederspannung. Dann brauchen Sie ganz andere Trafostationen, es muss Ihre Straße erstmal hergeben und. Damit haben zu allein die Lieferzeiten von diesen Trafos und diesen Betonhäuschen, das hört sich so trivial an, aber da redest du mal locker von einem halben Jahr oder länger. Plus Konzeption, plus Planung. Also das ist wirklich intensiv. Deswegen mache ich ja immer Werbung dafür. Lieber heute anfangen als morgen.
Und wie sieht das mit Eigenerzeugung aus? Wenn ja. ihr Lagergebäude habt, ist da ja möglicherweise Platz für PV und Speicher und so weiter. Was habt ihr da aufgebaut, ausprobiert?
Das ist ganz witzig, es gibt in dieser E-Mobilität gibt's zwei Fraktionen. Es gibt die Kollegen, wie wir zum Beispiel, die denken vom Fahrzeug und vom Kunden kommen, das ist geil, das machen wir und setzen das um und denken quasi vom Fahrzeug über die Säule dann aufs Dach oder nach Leipzig oder in den Batteriespeicher. Und es gibt ganz viele Kollegen, die kommen vom Dach denkend, denen fallen jetzt die Vergütungen aus und stellen fest, oh, ich habe da eine PV-Anlage und mein Energieversorger möchte den Strom gar nicht mehr und bezahlt mir dafür auch nichts mehr. Und denken quasi vom Dach ins Fahrzeug. Also es sind zwei völlig konträre Ausrichtungen. Am Ende des Tages enden sie im gleichen System. Ist aber ganz interessant, die Herangehensweise. Wir sind also die vom Fahrzeug denkenden Menschen. Insofern haben wir erst Fahrzeuge in wirklich großem Umfang. Wir haben auch die Ladeinfrastruktur nahezu abgeschlossen. Wir bauen gerade jetzt die erste Hück 1000 auf, ganz neues Produkt von Alpetronic, so ein Power Cabinet, was uns auch MCS ermöglichen würde mit Dispensern und wollen das zu unserem Solarschnellkraftwerk bauen. Heißt, wir wollen dort auf eine Auslastung pro Jahr von über 2.500 Betriebsstunden kommen und werden möglicherweise andere Standorte, andere Ladepunkte von uns von der Leistung reduzieren, um dann dort für Overnight Charging, gerüstet zu sein. Aber die Erzeugung ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Ja, wir bauen auch gerade eine PV-Anlage auf. Am Ende des Tages brauchen wir eigentlich keine PV-Anlagen mehr. Warum? Wenn die Sonne scheint, sagen mir alle Energieversorger. Und wir haben ja ein paar Standorte in unterschiedlichen Gemarkungen und unisono das Gleiche. Sobald die Sonne scheint, haben wir zu viel Sonnenstrom. Das heißt, wenn wir clever wären, das dürfen wir rein regulatorisch nicht, wir machen gerade einen Neubau in Baden-Württemberg, dann müssen wir PV bauen, eigentlich PV weglassen und gleich eine Speicheranlage bauen mit dem Geld, dann wären wir viel vernünftiger und könnten den PV-Strom vom Nachbarn, wo eh Überschuss im Netz ist, aufnehmen. Wäre eigentlich für das Gesamtsystem viel cleverer, dürfen wir regulatorisch nicht. Aber meine Frau hat mir verboten, Politik-Bashing zu machen, deswegen halte ich mich hier an der Stelle zurück. Aber ja, das ist so das Thema. Und wenn man das in die Fußballsprache übersetzt, ist so zweite Bundesliga, mal überhaupt sich an die Autos rantrauen und mal an diesem ersten Angebot von den OEMs vorbeilaufen, wo sich ja, bei den meisten gehen da die Rollladen runter. Fahrzeug kostet 270.000, alles Quatsch, niemals. Wenn man diese Hürde mal genommen hat und mal die ersten Fahrzeuge im Fuhrpark hat und auch die ersten Säulen da stehen hat und dann kommt das Thema, wie müssen wir die Ladeinfrastruktur clever konzipieren? Lastspitzen, welchen Strom kriege ich wie, wann. Wir tanken zum Beispiel nachts mit anderen Strömen wie tagsüber, mit dem Energieversorger sprechen. Wir machen teilweise unsere Ladepläne in Absprache mit dem Energieversorger. Wir tanken nicht abends zwischen 18 und 21 Uhr, wo wir alle kochen und Fernsehen schauen und sonst was zu Hause machen, sondern wir gehen in die Randzeiten, wo es dem Energieversorger auch recht ist, kriegen dafür andere Strompreise. Was bedeutet atypisches Netzverhalten? Das ist mega komplex. Übrigens haben wir seit einer Woche jetzt bei uns im Betrieb einen jungen Absolventen einer Hochschule, der hat Green Energy studiert. Und der Kollege hat jetzt die Hauptaufgabe in den nächsten Monaten, das ist einfach eine neue Stelle, die nennen wir Energiemanager, sich um dieses ganze Feintuning zu kümmern. Wir haben die Säulen, wir haben die Fahrzeuge und jetzt geht es darum, das Ökosystem des Energiemanagementsystems, Stromeinkauf, dynamischer Stromeinkauf, die Steuerung der Ladepunkte zu übernehmen und dann an die Modellierung des Strompreises. Die DVZ hat mal getitelt, der Strom ist das neue Gold, kann ich nur bestätigen.
So, liebe Grüße an deine Frau. Ich finde Bashing auch immer zu einfach. Aber drehen wir das mal um in was Konstruktives. So, Rainer Schmidt ist ein Tag Bundesverkehrsminister. Was macht er an dem Tag?
Niemals würde ich das machen.
Nein, nehmen wir es an.
Aber was macht er an dem Tag? Spannende Frage. Also jetzt nur mal auf die E-Mobilität geschielt. Ich würde mal schauen, wie kann ich wirklich die Energiekosten in den Griff bekommen, gerade für das Thema. Und die Stromtarife, wie sie heute herrschen, passen nicht zu der E-Mobilität im Transportbereich. Warum? Das hat mit dem Lastspitzenmanagement und mit der Auslastung zu tun. Die Energieversorger sind gewohnt, dass irgendwie morgens um 6 die Maschine angeht und über 2 Schichten oder 3 Schichten durchläuft und relativ gleiche Ströme zieht. Bei uns ist es aber ganz anders. Wir kommen einmal, ziehen dann mit viel Strom, dann sind wir wieder weg für ein paar Stunden. So, und da eine Idee zu finden, wie man das wirklich clever löst und eben PV-Zwang weg und das investieren, was wirklich Sinn macht. Aber es gäbe als Verkehrsminister so viel zu tun. Wir schaffen es auch nicht mal, Parkplätze zu bauen. Und gucken Sie doch mal unser, zum Beispiel hier bei uns zwischen Karlsruhe und Stuttgart, das Pforzheim. Ich weiß gar nicht, ich werde jetzt 50. Ich glaube, ich habe meinen Führerschein frisch gemacht, war das schon Baustelle. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, oder anderes Beispiel. Ich habe meine erste Logistikanlage hier in Bietigheim bei Baden. Also bei Rastatt ist das. Wir werden oft verwechselt mit dem Stuttgarter Bietigheim. Aber wir haben direkt mit dem Aushub einer neuen Bahntrasse, die ganz berühmte Rastatter Strecke, wo der Tunnel da irgendwie feststeckt und einbetoniert ist, 2005 wurde die Strecke gebaut. Wir haben jetzt 2026. Die bauen immer noch. Ist kein Zug gefahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Und das macht mir Angst.
So, jetzt sind wir ganz hart wieder dran vorbeigeschrammt, was deine Frau dir verboten hatte. Deswegen lass uns schnell wieder auf das abbiegen, was du beeinflussen kannst. Was ist denn so das Zielbild? Ihr habt jetzt, du hast gesagt, die Ladeinfrastruktur seid ihr ausgebaut quasi. Hälfte der Fahrzeuge ist batterieelektrisch. Wenn wir dich in 2 Jahren anrufen oder in 3 und den Stand abfragen, wie sieht Schmidt Logistik dann aus?
Gut gelaunt, vor Stärke strotzend. Nein, im Ernst, wir haben die Stromerzeugung und Speicherung im Griff. Wir haben deutlich mehr Speichermodule an verschiedenen Standorten. Und mein Wunsch wäre, dass wir einen Schmidt-internen oder gerne auch mit mittelständischen Kollegen einen Bilanzierungskreis und erzeugen am Standort A Strom, den wir am Standort B verbrauchen zum Beispiel. Und müssen das Thema Netzentgelte ein bisschen in den Griff bekommen, weil das ist ein Riesenthema von den Kosten. Vielleicht dazu nochmal eine Ausführung. Ich habe einen Standort in Mannheim und ich habe einen Standort in Germersheim. Regional nicht so weit entfernt. Nur, dass Sie mal eine Vorstellung haben, dass ihr eine Vorstellung habt. Nur durch die Netzentgelte ist der Unterschied des KW-Preises bei über 4 Cent. Nur durch die Netzentgelte. Das heißt, wir zerlegen auch bei jedem Standort, den wir haben und den wir vielleicht planen, wie sehen denn dort heute die Netzentgelte aus? Und 4 Cent sind mal eben 15% des Strompreises für uns. Das bedeutet, das ist komplett konträr zur Dieselwelt. Anderes Beispiel, im Vorarlberg sind die günstigsten Stromkosten Österreichs. Durch die ganze Wasserkraft und die Themen, die die dort eben haben, die wir nicht haben. Jetzt stellen wir uns einen Speditionskollege auf der anderen Seite vom Pfändertunnel vor, der am Bodensee sitzt, hat diese Möglichkeit nicht. Da werden die Aufträge nicht mehr bei dem Kollegen sein, weil der Unterschied, der am Ende des Tages in der Frachtrate mündet, ist immens. Das heißt, es wird auch Fuhrpark sich verlagern dahin, wo die günstigen Stromkosten möglich sind. Das wird so passieren. Tun wir jetzt schon, wieder zurück zu Mannheim-Germersheim. Wir lassen den Fuhrpark nicht in Germersheim stehen, sondern wir fahren den eben nach Mannheim, weil wir dort bedeutend günstiger Strom tanken können.
Und wenn wir auf die Fahrzeuge gucken, wenn du sagst, günstiger batterieelektrisch zu fahren, das heißt 100% batterieelektrisch oder meinst du, weiß ich nicht, so 5% Backup-Diesel-Trucks brauche es, weil man auch vielleicht Fahrer hat, die nur da fahren will? Oder was wäre so dein, weil das irgendwann stellt sich die Frage, ja, ne?
Ja, also ganz klar, wir haben in den letzten 2 Jahren 0 Diesel-Trucks bestellt, nur Elektro-Trucks. Das war jetzt aber auch ein Stück weit der Auftragslage und eben großen Ausschreibungen geschuldet. Ich bin nicht so ein Priester und Prediger, der sagt nur noch E-Mobilität, es muss alles mit Maß und Ziel sein. Es gibt sicherlich auch Kunden- und Auftragssituationen, wo man wieder in Diesel investiert. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass wenn sich das eben durchsetzt, wie wir es eben kurz gestreift haben, die Nachhaltigkeit, die kommt so im Windschatten mit, die war vorne. bin Radsportler, deswegen ist der Windschattenvergleich. Also die Sustainability fährt nicht mehr vorne mit im Wind und muss viel mehr Watt verwenden, sondern die fährt jetzt im Windschatten mit, weil nun jetzt die Kostenführerschaft nach vorne rückt. Mhm. Und wenn jetzt die OEM noch die Preise nach unten skalieren durch mehr Stückzahlen, und man darf nicht ganz vergessen, ich sage nur Super, Panda, Sany und andere Hersteller, die vehement auf den europäischen Markt drängen. Und wenn wir auf die IAA im Herbst schielen, dann glaube ich, dass die Fahrzeugpreise sich auch Richtung 200.000 Euro von 250.000, 270.000 nach unten bewegen müssen. Auch aufgrund einfach des Wettbewerbsdrucks. Und dann wird es relativ schnell eine Kostenführerschaft werden. Und dann ist der dabei ist.
Sehr gute Brücke in die Frage, die ich hier auch noch auf der Liste habe. Wie blickst du auf chinesische Hersteller oder grundsätzlich andere Player, die kommen, Windrose oder wie auch immer, die können das ja auch, ne? Die machen da, ja. Die haben da stückzahlmäßig auch schon viel, viel, viel mehr am Laufen, viel mehr Kilometer schon quasi im Buch. Weil einerseits, wahrscheinlich aus Logistikersicht, super, wenn die günstiger und vielleicht technologisch zumindest gleichwertig sind. Andererseits ist ja die Automobilindustrie auch einer deiner größten Kunden, so wie ich das gesehen habe. Also wie blickst du drauf?
Also mit Respekt und etwas angstvoll muss ich schon sagen, warum? Wenn man die Dieselwelt wieder hernimmt und das sich mal zerlegt und überlegt, ist es eben so, wir kommen vom Antriebsstrang denkend, der war Getriebe und Motor und da war viel Technologie in Europa und da hatten wir einfach die Führerschaft und haben das Auto drumherum gebaut, sage ich mal. Nun kommt der Antriebsstrang, Batterietechnologie und so weiter, aber vorwiegend aus Asien. Das heißt, jetzt ist das Know-how eben dort. Wir brauchen alle die CATL und so weiter, Batteriezellen, und haben dort wenig Know-how. Das heißt, das Herzstück der E-Fahrzeuge kommt schon aus dem asiatischen Bereich, was die Kollegen und die Hersteller eben aus dem Bereich enabled, dort viel besseren Markteintritt in Europa zu schaffen. Das ist natürlich ein Problem, auf das die europäischen Hersteller eine Antwort finden müssen. Und jetzt haben wir aber schon 55 von diesen Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller und lernen aber auch, dass die technische Standfestigkeit noch überschaubar ist teilweise. Mhm. Und das gehört auch wieder, wir sind wieder bei meiner Rose, ne? Sind auch wieder Dornen auf diesem Weg. Hochvoltsystem gestört, Kompressor funktioniert nicht. Die Fahrzeuge sind einfach so ein neuer Markt, neu konzipiert. Und da gibt es schon noch die ein oder andere Thematik, die immer wieder ausfällt und die Fahrzeuge zum Stehen bringt. Und wenn man dann sieht, wie wichtig das Werkstattnetz ist und Reaktionsfähigkeit, Ersatzteilwesen, dann ist das ein ganz Wunderpunkt. Ein Fahrzeug billiger zu kaufen, ich sage nur in der Dieselwelt wieder Ford Trucks, die haben auch einen Einstieg mit günstigeren Preisen probiert, im Prinzip gescheitert. Es ist essentiell, die Stillstandszeiten dieser super teuren Fahrzeuge, das ist auch eine ganz andere Geschichte, wenn ein Dieselfahrzeug, was im Leasing, keine Ahnung, 1700, 1800 Euro kostet und jetzt steht ein Elektro-LKW, der 4.500 Euro kostet, dann betrachtet man auch die Werkstattzeiten ganz anders. Und da ist es immens wichtig, ein dichtes Werkstattnetz mit Profis zu haben, die dir schnell helfen können. Da sind wir heute auch bei den jetzigen OEMs noch nicht. Wir sehen da ganz unterschiedliche Reaktionsweisen. Es gibt Flying Doctors bei einem OEM. Der eine OEM kann mehr Over-the-Air machen wie der andere. Auch die Probleme sind unterschiedlich gelagert, aber das ist ganz wichtig, dass die Fahrzeuge dann wirklich zuverlässig am Laufen sind.
Wenn dich jetzt jemand fragt, einer von denjenigen, die jetzt quasi überlegen, in die Elektrifizierung halt rein zu investieren, was würdest du denen als Tipp geben, was über einfach mal machen hinausgeht? So, ja, mach mal erst jenes und dieses und was auch immer. Wie würde dein Ratschlag aussehen?
Also zuallererst mal meine Obliegenheit oder meine Liegenschaft prüfen, was ist überhaupt möglich, habe ich überhaupt einen Standard, habe ich ein Depot und kann ich da irgendwas tun, wenn nicht, schließt euch so ein Netzwerk an, die da entstehen, weil mit öffentlichem Laden, das wird auch günstiger, ist aber super schwer, man braucht Depotladen, Punkt. Zweitens, um überhaupt die Komplexität im Ansatz zu verstehen, nutzt die Consulting-Angebote der entweder OEMs, das bieten alle an, oder es gibt auch von dem Netzversorger in der Regel auch eine Beratungsmöglichkeit, was das dann bedeutet. Das ist ganz wichtig. Nicht alleine anfangen loszulaufen, das wird nicht funktionieren. Was ich vielleicht auch nochmal betonen möchte, die Transformation ist nicht nur beim Fahrer und beim Disponent. Wenn Sie mal die ja, Finanzmittel sehen, die wir da jetzt investieren. Reden Sie jetzt wieder bildlich gesprochen, ich rede nicht mehr mit meiner Hausbank vom Nebenort, sondern ich rede auch nicht mehr mit der Hausbank in Karlsruhe, sondern ich rede jetzt auf einmal mit Frankfurt und Stuttgart. Weil das komplett andere Finanzmittelgrößen sind, die wir da investieren muss. Und das Jahr für Jahr. Das heißt, auch ein Tipp, man muss sich die Investition beginnen heute und fangen das an, in Häppchen zu schneiden. Das ist einfach so viel, was man da machen muss. Und das muss man im Investplan und in den Budgets der nächsten Jahre einfach stattfinden. Das kann keiner, ganz wenige starke Großen können sagen, hopp, wir steigen da jetzt ein und nehmen mal gleich 10, 15 Millionen in die Hand. Das weiß ich nicht, wir können das nicht. Deswegen begleiten wir das Jahr für Jahr und findet ganz fix in unserem Controlling statt. Ein Wort noch dazu. Neben der Buchhaltung, die ja jeder irgendwie hat, haben wir auch ein Controlling, ob unserer Firmengröße. Aber mittlerweile haben wir auch ein ganz anderes Berichtswesen, weil die andere Bankenwelt bringt andere Berichterstattungspflichten mit sich. Und so kommt eins zum anderen. Und das gehört eben auch alles zur E-Mobilität.
Sehr gut, Rainer, ganz herzlichen Dank. Was hängen bleibt für mich, finde ich, also natürlich, das geht mit der E-Mobilität, das wissen wir, das wissen die Zuhörenden auch, aber was ich bemerkenswert finde, ist deine Begeisterung dafür, dass es nicht langweilig wird, ja, so immer das Gleiche wie vielleicht bei deinem Vater, wie du gesagt hast, sondern dass es was Neues ist, was man ausprobieren kann und auch letztlich die Begeisterung dafür, was man dann zusätzlich für Hebel in der Hand haben kann, was Energiekosten angeht, wenn man es denn richtig versteht und richtig bedient. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank dir für die Einblicke in die schon relativ lange Reise, auch wenn es ja gar nicht so lange, also ne, 2019, das war ja das letzte Jahr vor Corona, das fühlt sich noch nicht so richtig lang an.
Ja, aber irgendwie ist es dann doch schon 2026.
Genau.
Aber Moritz, was erstaunlich ist, dieses Thema, das wusste ich so natürlich auch nicht, bringt auch in die Führungsmannschaft ein riesiges Momentum. Die sehen nämlich, dass wir eben anders profitieren und was so passiert. Und bei uns bewerben sich nicht nur die Fahrer, sondern auch junge Menschen, die es ja gerade mit KI und geopolitischen Konjunkturkrisen auch schwierig haben, Jobs zu finden und sagen, hey, wir wollen da mitwirken. Wir finden die Nachhaltigkeit geil, wir finden die Konzeption geil, wir haben sehr auffälliges Design gewählt. Also das bringt schon so ins Gesamtunternehmen von der Personalabteilung über alle anderen Abteilungen hinweg einfach einen Top-Spirit. So war das auch mit dem Radio-Interview, was ich morgen dann haben werde. Das habe ich gar nicht mehr ich gemacht. Ich war auf Geschäftsreise und da ruft mich die Personalleiterin an. Irgendwie kam die Moderatorin bei ihr raus und klar, das macht unser Boss, das kann der machen und hat schon alles organisiert, ohne mich zu fragen. Das meine ich mit Spirit, die sagen, hey Chef, raus ins Schaufenster, mach Werbung für uns. Vielen Dank,
Moritz. Gar nicht wie der klassische Speditionssound, wie du vorhin schon gesagt hast.
Nein, fällt hört mir auf zu jammern.
Danke euch. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag und jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.